ich räusper mich nochmal, man will ja nicht klingen wie ein Eimer, ne?
Aber das ist mit Räuspern bei dir jetzt nicht getan, nur also.
Nee, ich weiß, aber wenn ich mich lang genug räusper, dann hört man meine Stimme nicht.
Na denn, wenn das der Trick ist.
Ja, hilft, hat mich 17 Jahre über diesen Podcast gerettet.
Ach, ich finde schön, ja, dass ich immer noch was lernen kann von dir.
Wenn du eine scheiß Stimme hast, räusper dich einfach.
Ja,
ständig.
Ich glaube,
dich niemand über deine Stimme beschweren. Höchstens über das Räuspern.
Ein Podcast, wo man eineinhalb Stunden einfach nur macht, das ist wahrscheinlich auch originell.
Das wird irgendwann laufen. Ich hätte auch schon den Titel. Krank. Der Podcast.
Krank, der Podcast.
Aber in diesem Sinne, lass doch einfach mal loslegen.
Ich bin krank und bereit.
Ich bin nur krank. Hallo und herzlich willkommen. Oh nee, halt. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Deutschen Dr. Podcasts, des WhoCastes. Und bevor wir loslegen, möchte ich mich bei den tatsächlich über 300 Leuten bedanken, die sich quasi die Köpfe eingeschlagen haben, um Destiny of the Daleks, also die Bestimmung der Daleks, abzustauben. Der Gewinner, die Gewinnerin wurde bereits per Mail informiert. Und ja, im Sinne der am häufigsten gegebenen Antwort, man möchte fast sagen, sie wäre im Wortlaut weitergegeben worden, begrüße ich jetzt den einen, um eine neue Folge mit mir zu sprechen. Hallo.
Der eine sagt Hallo zu dem anderen, oder wie ist das?
Ganz genau. Der eine hat 6 gegeben, der andere erst 6, dann 6,5.
Ach, ist das schön. Ja, das heißt, wir bleiben nachhaltig im Gedächtnis offenbar.
Genau, man wird uns nie wiedererkennen, auch nicht an unseren Namen, aber der eine und der andere.
Ja.
Aber gut, soll mir ja recht sein, wie gesagt, es ist tatsächlich das Gewinnspiel mit der höchsten Beteiligung. Ich hoffe nur, dass die 299 Leute oder mehr, die es nicht gewonnen haben, dann auch so fair sind und sagen, na gut, zumindest das normale Mediabook kaufe ich mir, denn wir wollen ja auch in Zukunft weitere Doctor Who Releases haben.
Das war schön. Vielleicht wird das auch noch geteilt von diversen Seiten, wo Leute versuchen, was abzustauben. Dann ist vielleicht die Zukunft auf Deutsch gesichert. Wer weiß.
Ja, schön, schön wäre es tatsächlich. Aber kommen wir von der Zukunft, die vielleicht gesichert ist, in die Vergangenheit, die total unsicher ist, weil böse Kräfte am Werk sind. Denn wir besprechen heute die letzte Folge der 20. Staffel Classic Doctor Who, namentlich The King's Demons. Gibt es noch nicht auf Deutsch, kommt hoffentlich auf Deutsch. Wie sollte sie dann deiner Meinung nach heißen?
Die Dämonen des Königs. Königs.
Des Königs.
König, des Königs. Das ist Davison. Der können einfach nix.
Da bin ich fast bei dir. Ich fände es ein bisschen eleganter zu sagen, des Königs Dämonen.
Des Königs, ja, das hat so ein bisschen was von
Mittelalter?
Ja, nicht nur Mittelalter, es hat auch ein bisschen was von, dass das mentale Probleme sind. Schwingt da irgendwie mit so vom, das könnte hindern, aber ich würde sagen, ganz klassisch, die Dämonen des Königs.
Ja, das würde es vermutlich dann auch werden. In früherer Zeit wäre es vermutlich gewesen, der Todesangriff des Chamäleons.
Aber der Gestaltwandler auf Königshofe.
Ja, das kann natürlich sein. Oder in diesem Fall dann wäre es ja wirklich ein Android, dann hieß es hier vielleicht einfach
Androgam.
Die außerirdische Schnecke im Mittelalter.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das Ganze geschrieben hat Terence Dudley, dem verdanken wir auch For to Doomsday, Black Orchid und K9 and Company. Und eigentlich war der nicht sehr beliebt, also zumindest beim Skriptautor seiner Zeit, der war sehr dagegen, der gute Eric Sarwood. Aber er hat den Job bekommen und Regie führte Tony Virgo, das ist sein erster Job für die BBC. Man merkt es nicht, möchte ich dazu sagen. Premiere 15. und 16. März 1983. Die Zuschauerzahlen markieren tatsächlich für die erste Episode den Staffeltiefpunkt mit 5,8 Millionen. Die zweite Episode war dann mit 7,2 Millionen ein bisschen besser. Und ja, den Inhalt dieses Zweiteilers möchte uns der eine schnell wiedergeben.
Das bin ich, ne? Du warst der andere,
Du bist der eine. Ähnlich wie Captain A, Captain B, in diesem Fall der andere, der eine.
Der André, der eine, ja. viel Inhalt gibt's tatsächlich gar nicht. Ist ja auch nur ein Zweiteiler. Der Doktor, Tegan und Turlough landen in der Vergangenheit im Jahre 1200, schieß mich tot, am Hofe König Johns. Naja, nicht ganz am Hofe, aber im Lande König Johns. Und finden sich auf einer, ja, wie nennt man das, Ritterkampf, Dings da, Spektakel,
Party.
Pferdelanzen aufeinander zureiten, Dings da wieder. So.
Ja, genau, es ist ja eigentlich nur die ausgetragene Fehde zwischen dem Champion des Königs, Herr, oh Gott, ich hab den französischen Namen vergessen.
Geoffrey?
Nee,
Geoffrey war der Master,
ich,
ja.
Ich meine natürlich Sir Gilles Estram gegen den Sohn von, ist es Ranulf?
Ja.
Ja, die haben Streit und haben dann beschlossen, es mit der Lanze auszutragen.
Genau, und Geoffrey war der Cousin von dem König, so war das. Ja, die haben dann Lanzenkampf hinter sich und der Doktor landet mitten im Feld mit seiner TARDIS und wird begrüßt vom König und einem umliefenden mit, die Dämonen sind da, kommt, setzt euch zu euch, gibt Wein, Weiber und Gesang für euch, ist doch super, kommt hier, wir sind jetzt beste Freunde. Dann wird der Sohnemann besiegt auf dem Feld und erbittet quasi sein Totschlag, damit er noch Ehre für sein Haus bringen kann. Aber der Doktor springt dazwischen und sagt, nein, stopp, kein Blut vergießen, wenn des Königs Dämonen hier sind. Das möchte ich nicht, weil er hat doch schon verloren und so weiter. Der König sagt dann, ja, alles klar, lassen wir ihn leben. Auch wenn der Sohnemann sagt, ach nö, ich wäre ja schon ganz gern gestorben hier. So ist es ja nicht. Naja, der Doktor wird dann mit Turlough und Tegan eingeladen in die Burg, wo der König residiert, bei, wie heißt der Typ nochmal, der Lord da?
Ranulf,
genau, das war der Vater von dem Sohn, der besiegt wurde.
Genau.
So, und ja, dann gibt es halt ein Festmahl, da wird der Doktor auch zu eingeladen, obwohl alle immer wieder sagen, der ist böse, das ist ein Dämon und sonst was. Bei Speis und Trank und so weiter stellt sich dann heraus, hier kann irgendetwas nicht stimmen, weil der König, der benimmt sich ganz komisch. Und das findet auch der Ranulf, der Lord, dessen Frau schließlich vom König quasi entführt werden soll. Oder naja, nicht entführt, aber ja,
weggesperrt
als Geisel genommen werden soll, solange er auf dem Hof ist. Und der Doktor findet dann heraus, ja, hier, das kann gar nicht sein, der König ist ja gar nicht so und er ist ja eigentlich ein total dufter Kerl. Und dann wird Turlough noch gefangen genommen, zu der Frau des Lords gesperrt, beziehungsweise sie wird später zu ihm gesperrt.
Isabella.
Das Fräulein Isabella.
Im Übrigen gespielt, das möchte ich kurz sagen, sonst vergesse ich es, gespielt von Isla Blair. Das ist die Frau von Julian Glover, den wir aus City of Death kennen und aus The Crusade.
Mm.
Und tatsächlich die Mutter von Jamie Glover. Und den kennt der geneigte Big Finish-Hörer und Doku-Drama-Schauer als den neuen Ian Chesterton.
Ah, okay.
Ja, die Insel ist sehr inzüchtig, möchte ich nochmal sagen.
Das ist lustig, weil ich habe auch gelesen, dass Julian Glover tatsächlich angedacht war, um den, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, um den Lord zu spielen.
Ah.
Also tatsächlich, dann hätten sie Mann und Frau da gehabt.
Das wäre praktisch gewesen. Dann hätten sie den kleinen Jamie direkt vor Ort zeugen können.
Wäre allerdings ein bisschen schwierig gewesen, weil er ja zwei Staffeln zu... Na gut, Recastings in Doctor Who, aber der war ja gerade erst bei City of Death zu sehen, ne?
Ja, das wäre schwierig gewesen. Dann hätte man ihn so gut verkleidet, wie der Master sich verkleidet hätte.
Du, da sagst du was. Da sagst du was. Du weißt von mir, dass ich leicht, wenn ich leicht sage, meine ich sehr, gesichtsblind bin. Ich bin ja jemand, ich kann mir ganz, ganz schwer Gesichter merken. Das ist auch immer auf der Timelash ganz schön, wenn Leute auf mich zukommen, die mich kennen und die mit denen ich mich auch schon mal unterhalten, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Weil ich bin extrem, ich muss jemanden mehrfach sehen oder der muss richtig prägnante Features im Gesicht haben, sodass ich ihn wiedererkenne. Und wenn das Gesicht sich verändert, weil da Bart ist oder andere Frisur und so weiter, dann tue ich mich ganz, ganz schwer, mich neu daran zu gewöhnen. Ich bin wirklich sehr gesichtsblind. Meine Freundin macht sich auch ständig darüber lustig, dass ich niemanden wiedererkenne. Wenn ich eine neue Serie oder so anfange, dann kann ich die Leute auch nicht auseinanderhalten. Dann denke ich, ach, der war das, der.
Du glaubst, deine Freundin ist es, die sich jedes Mal drüber lustig macht. Das ist aber nicht immer eine andere Person.
Es kann sein. Ich habe auch das Glück, Alzheimer zu haben. Da kommt viel zusammen. naja, ich bin auf jeden Fall sehr gesichtsbewusst. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum kommt mir der Typ so bekannt vor? Das ist ja, irgendwoher kenne ich das Gesicht. Das muss irgendein bekannter Schauspieler sein. Den habe ich schon mal gesehen. Stellte sich dann kurz vor der Auflösung, also 5 Sekunden bevor es aufgelöst wurde, wo das Gesicht dann total gezeigt wurde, ich dann so, das ist der Master, jetzt habe ich's, jetzt entkommt er mir nicht mehr, ich habe ihn wiedererkannt. Und der Doktor versucht dann das natürlich zu verhindern, dann gibt's ein bisschen hin und her und dann stellt sich der Master als, nachdem er enttarnt ist, auch als Widersacher des Doktors vor und sagt, ich werde euch vor dem Doktor, der immer noch als Dämone bezeichnet wird, befreien. Und der Doktor findet aber schließlich heraus, dass der König, der da anwesend ist, gar nicht der König John ist, sondern ein Wesen, das sich Gestalt wandeln kann, nämlich, wie wir später feststellen, Chamäleon, der mit dem Master zusammenarbeitet. Und zwar immer wieder sagt, er hat einen eigenen Willen und so weiter, aber trotzdem ja sich beeinflussen lässt durch den Master oder seine Befehle annimmt und später auch vom Doktor sich beeinflussen lässt. Denn der Showdown läuft darauf hinaus, dass der Master und der Doktor ein Mind-Battle miteinander haben, wer stärker ist, auf Chamäleon einzuwirken. Woraufhin der Doktor es schafft, dass Chamäleon sich in Tegan verwandelt. Sie, beziehungsweise ihn, dann schnappt, in die TARDIS zieht und die Folge ist vorbei.
Ja, es gibt, ja, schön zusammengefasst.
Ja, es gibt eigentlich keinen Climax, sondern einfach so, du kommst jetzt mit und vorbei. So.
Ja, das passt tatsächlich und endet auf so einen ganz kleinen Cliffhanger, in dem der Doktor sagt, so, ich bringe euch jetzt zum Eye of Orion und da setzen wir dann ja wieder an in die 5 Doktoren. Mhm. Aber für die Leute, die im Geschichtsunterricht nicht so gut aufgepasst haben, die können sich jetzt eine Tüte Chips holen und werden 2,5 Minuten ja, belehrt, was die Magna Carta ist. Viel Spaß.
Die Magna Carta, auch als große Urkunde bekannt, wurde am 15. Juni 1215 unterzeichnet, während König Johann Ohneland, auch John Lackland genannt, die Herrschaft über England innehatte. Dieses historische Dokument entstand vor dem Hintergrund der wachsenden Unzufriedenheit der englischen Barone mit der autokratischen Herrschaft des Königs und seinen finanziellen Exzessen. Die Bedeutung der Magna Carta erstreckt sich über ihre Zeit hinaus und liegt vor allem in ihrer Rolle der Einschränkung königlicher Macht und der Etablierung grundlegender Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Die Magna Carta legte den Grundstein für gerechtere Rechtsprechung und eine ausbalanciertere Verteilung der Macht zwischen dem König und den Baronen. Einige ihrer Schlüsselprinzipien sind Schutz der individuellen Freiheit. Die Magna Carta betonte die Wichtigkeit der persönlichen Freiheit und begrenzte die Befugnisse des Königs, willkürlich Strafen zu verhängen oder Land zu konfiszieren. Recht auf faire Gerichtsverfahren. Das Dokument verlangte, dass niemand ohne ein rechtmäßiges Gerichtsverfahren oder das Urteil seiner Gleichgestellten gefangen genommen, beraubt oder verurteilt werden durfte. Begrenzung königlicher Besteuerung. Die Magna Carta forderte, dass der König die Zustimmung der Barone einholen musste, bevor er zusätzliche Steuern erheben konnte. Dies bildete die Grundlage für das Konzept der Besteuerung mit Zustimmung, Rechtsstaatlichkeit und Gleichbehandlung. Die Prinzipien der Magna Carta galten für alle Bürger unabhängig von ihrem Stand oder ihrer Position und legten somit den Grundstein für die Idee der Gleichheit vor dem Gesetz. König John spielte eine zentrale Rolle in den Ereignissen, die zur Unterzeichnung der Magna Carta führten. Seine autokratische Herrschaft und exzessive Besteuerung führten zu wachsendem Widerstand unter den englischen Baronen, die schließlich eine Rebellion anführten. Um die Situation zu entschärfen und seine eigene Macht zu erhalten, stimmte König John widerwillig der Unterzeichnung der Magna Carta zu. Obwohl König John anfangs widerstrebend zustimmte und später versuchte, die Wirkung der Magna Carta zu umgehen, wurde dieses Dokument zu einem Symbol für die Begrenzung königlicher Macht und für die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und individuellen Freiheit. Über die Jahrhunderte hinweg beeinflusste die Magna Carta die Entwicklung moderner Verfassungsprinzipien und Rechtsstaatsideale nicht nur in England, sondern auch weltweit.
Ja, willkommen beim Telekolleg Geschichte. Das Ganze ist ganz wichtig auch für die Geschichte, die wir jetzt hier besprechen, denn ich finde, da irrt der Doktor sich ein bisschen später, aber da kommen wir gleich zu. Das Ganze, also sprich die erste Episode, wurde vermarktet als die 600. Episode von Doctor Who von der BBC. Also quasi ein kleines Jubiläum. Und was mir als erstes ins Auge fiel und auch die ganze Zeit ins Auge fiel und weswegen ich die Folge, glaube ich, am meisten lobe und immer gelobt habe, ist tatsächlich das, was die BBC am besten kann. Unglaublich tolles mittelalterliches Set, unglaublich coole Kostüme. Das Ganze sah wirklich wertig und gut aus. Also da hat man tief in den Fundus gegriffen, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also die Sets, ich weiß nicht, wo das gedreht wurde. Es gibt die Legende bzw. den Mythos, dass das die Sets waren, die auch für Blackadder verwendet wurden, aber das wurde nicht bestätigt oder sonst was. Ich weiß nicht, wo und wie sie das gedreht haben, was sie da wiederverwendet haben, aber es waren wirklich sehr, sehr schöne Sets. Und ich find's ein bisschen schade, dass wir die Folge nicht in HD geguckt haben, weil die kommt ja jetzt dieses Jahr tatsächlich in HD raus. Das Staffel 20 Boxset ist ja angekündigt für UK. Ja. Weil das sah auch auf DVD schon ziemlich gut aus. Da glaube ich, dass das Remaster ordentlich was rausholen kann. Und da bin ich gespannt auf sattere Farben, stärkere Kontraste und so weiter. Ein bisschen schade, dass wir die Folge jetzt gemacht haben, nicht in einem halben Jahr oder so, wo wir das in HD geguckt hätten. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch besser zur Geltung kommt.
Ja, glaube ich definitiv auch. Und man hat sogar extra für diese Folge zwei Wolfshunde angeheuert, die man da auch nur in zwei Szenen kurz sieht, aber das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, das sind die, wo in meinen Notizen steht, Mann, sind das hässliche Hunde.
Ich finde die tatsächlich ganz cool, muss ich sagen. Also sie wurden nicht namentlich erwähnt, es waren offensichtlich keine großen Stars. Aber wir sind dann halt direkt ja in dem, was Sache ist, denn der gute König Johann Ohneland, ich finde den Namen auf Deutsch so großartig, möchte Geld einsammeln für Ritter. Und das war damals tatsächlich so gang und gäbe, dass er sagte, so, ich unterhalte hier Ritter, die sind teuer. Darum möchte ich von euch Geld, meine lieben Landsleute. Obwohl gar kein Krieg war. Es war also nicht nötig, dass man Ritter irgendwie vorgehalten hat. Und das ist hier so mit ein Streitpunkt, der so ein bisschen angerissen wird. Und ja, dann kommt es relativ schnell zu dem Streit, bei dem dann der Franzose sagt, ich bin beleidigt, König, ich kämpfe für dich. Ich töte Sohn von diesem Mann. Und dann gehen wir halt tatsächlich am nächsten Tag raus zu diesem schönen, wirklich auch, ich finde, für BBC-Verhältnisse großzügig gestalteten Duell zwischen Sir Julius Strand und dem Sohn des Landlords. Dann landet die TARDIS und es erinnerte mich tatsächlich sehr, man merkt, wer es geschrieben hat. Das Ganze hat halt sehr starken Black Orchid Flair. Also ja. Es ist tatsächlich so, ne? Die Gesellschaft hängt zusammen rum, geht ihrer Dinge nach, plötzlich landet der Doktor und wird direkt aufgenommen als Teil der Gesellschaft. In diesem Fall dann eher als Dämon. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Tatsächlich. Ich fand es hier ganz, ganz angenehm und ich mag ja tatsächlich den König unglaublich gern. Also ich finde toll, Gerald Flood spielt den, seine Stimme, die ja auch später Chameleon leiht. Ich finde es einfach toll. Es macht Spaß, ihm zuzusehen, vor allem sein so, oh, welcome, Demons. Es ist großartig. Also viele werden sagen, oh, es ist total übertrieben. Ja, es ist halt wie vieles zu der Zeit noch eher theaterhaft und darum macht es mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und was mir in dieser Episode viel Spaß machte bis dahin, waren die Untertitel, also die Informational Subtitles, die ich immer anhab. Denn zum einen wurde berichtet, dass die gute Janet Fielding ihre Klamotten selber aussuchen durfte.
Aha, das erklärt einiges.
Und sie hat extra dieses ganz bunte Shirt genommen, was man ihr eigentlich verboten hätte, weil da jede Farbe drin ist. Sprich, man kann sie nicht einfach von Greenscreen, Bluescreen, Redscreen für irgendwas stellen. Das klappt nicht. Und sie hat es halt größtenteils verdeckt, bevor es dann losging mit den Dreharbeiten. Kriegt aber dann ja, glaube ich, in The Five Doctors ein neues Outfit verpasst. Aber das fand ich tatsächlich sehr lustig und passt irgendwie zu Janet Fielding, die ja auch so ein bisschen biestig ist. Und dann bin ich fertig mit meinem Rant über diesen Teil der Folge. Als dann die Leute auf den Doktor gucken und er steigt aus der TARDIS, wird in Untertiteln der meines Erachtens beste Satz der Informational Subtitles ever, ever eingeblendet. Ich möchte ihn kurz vorlesen. By now, the actors are cold and wet and have realized there aren't enough blankets available to keep warm.
Das hattest du mir noch geschickt an den Screenshot.
Das hatte ich dir geschickt. Und ich finde es so großartig, du drehst da und merkst so, oh, es ist kalt, ich bin nass, gebt mir eine Decke, hallo, hallo? Und dann sind schon drei andere mit den Decken davon. Ich fand's super und es drückt irgendwie auch die ganze Stimmung dieser Folge aus. Also ne, zu Chameleon kommen wir ja gleich noch, aber irgendwie, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wie gesagt, in der Story, ja, ist der König erstmal ganz froh, dass er die Dämonen begrüßt.
Ja, das ist, als hätte er nur darauf gewartet. Na gut, ich meine, der Master wird es ja sofort erkannt haben. Chameleon, der wird ja die werden ja gewusst haben, wer der Doktor ist und so weiter und ganz bewusst ihn da eingespannt haben. Nur der Zuschauer weiß das ja zu dem Moment noch nicht. Der denkt halt, hä? Warum der Doktor einfach so, hey, ja, komm mal hier zu uns, du Mann, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist in seiner blauen Box, so, das ist ja lustig und so. Das wirkt halt erstmal ein bisschen befremdlich.
Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, dafür, dass der Master sagt, der Doktor war nie involviert in den Plan und er ist zufällig aufgetaucht, hat der doch Nerven aus Drahtseil, weil zum einen reitet er gerade auf dem Pferd und bekämpft da seinen Widersacher. sieht dann höchstens aus dem Augenwinkel, dass die TARDIS der Landes der Doktor ist und schafft es dann, Chameleon so reagieren zu lassen. Also, Chapeau, das ist schon ordentlich.
Ja.
Das wirkt zu glatt, meines Erachtens.
Ja, aber es ist nur ein Zweiteil. Zum Glück ist es nur ein Zweiteil, aber ich glaube, jede Minute mehr hätte dem Ding geschadet, auch wenn ich ein etwas schöneres, runderes Ende mir gewünscht hätte.
Wir müssen weg.
Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen darf, so ein bisschen Fazit anreißen kann, die ganze Folge ist einfach nur Meshuggah. Jeder benimmt sich wie ein Trottel und gleichzeitig macht es unheimlich Spaß, gerade deswegen, finde ich. Also das ist einfach eine Folge, die kannst du dir abends einmal mal reintun, einfach um da zu sitzen und denken, boah, ist das alles dumm, ich hab Spaß. So eine Folge ist das. Und da spielt auch so einiges, ich fand auch die Musik toll, die halt so natürlich elektronisch ist, aber gleichzeitig so diese Anleihen an mittelalterliche Musik hat und das so ein bisschen vermischt, so ein mittelalterliche, ich weiß nicht, so eine Flöte oder Zitar oder was weiß ich, und dann mit der elektronischen Musik und so vermischt und so. Das fand ich ziemlich cool, die Musik, das ist mir sehr positiv aufgefallen.
Tatsächlich mag ich die Musik auch, ist aber auch ein Novum in Doctor Who, denn eigentlich sollte Peter Howell die Musik machen, hatte dann gerade noch Zeit, die Lautenmusik zu schreiben, also die ganzen Stücke, die auf der Laute geschrieben wurden. Und dann ist aufgefallen, oh nee, ich habe keine Zeit mehr, ich habe noch einen anderen Job. Und dann ist ein zweiter Musiker eingesprungen. Ich habe mir den Namen, glaube ich, nicht notiert. Jonathan irgendwas Jonathan. Und hat das fertig gemacht. Und ich finde tatsächlich, dass es nicht auffällt. Ich finde, es ist ein ganz schönes, homogenes Bild, was die Musik angeht. Ja. Gerade wenn man es irgendwie in diese Zeit verortet.
Greift gut ineinander über. Also das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ja. Du weißt ja von mir, ich bin kein großer Fan elektronischer Musik. Bei Doctor Who bin ich ja immer ein bisschen positiver gestimmt dementsprechend, weil es ist halt Doctor Who. Aber ja. Es ist selten, dass bei einer klassischen Folge, dass ich da sitze und denke, oh, das gefällt mir. Also das kommt selten vor. Deswegen kann man das durchaus positiv hervorheben. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass viele Außenaufnahmen mit dem Doktor vor der TARDIS und so, mit Turlough und Tegan, viel davon für Promo-Shots und so weiter verwendet wurde. Ich meine, das ist auch eine Autogrammkarte mit Davison vor der TARDIS gibt, die irgendwie bei dieser Folge geschossen werden sein musste. Also das kam mir alles sehr, sehr bekannt vor.
Ja, also tatsächlich, wenn man schon mal so draußen ist in so schöner Umgebung, ne, ich glaube, bei Black Orchid haben sie auch relativ viel Promomaterial abgestaubt. Ist natürlich auch immer ein Event. Also gerade man hat ja auch in so einer echten Burg gedreht, die zwar irgendwie ein bisschen zu alt war, zu jung, Entschuldigung. Also sie ist erst entstanden, als der gute König ohne Land schon nicht mehr lebte. Aber es sieht halt alles toll aus tatsächlich, auch mit den Wäldern drumherum und so weiter und so fort. Und zum Thema gut aussehen und um nochmal auf deine Gesichtsblindheit zurückzukommen. Meines Erachtens ist der Master gut genug geschminkt, dass man ihn nicht unbedingt erkennt, wenn man ihn nicht erwartet. Ich weiß noch, ich habe die Folge gesehen. Das war, glaube ich, die erste oder zweite Folge mit einem Master überhaupt, außer die im deutschen Fernsehen liefen damals. Und ich hatte ihn in dieser Folge nicht erwartet, weil ich mir auch nicht durchgelesen hatte, worum es in der Folge ging damals. Und ich war überrascht. Und ich finde, gerade damals auf VHS-Qualität und auch hier noch auf DVD-Qualität ist das vollkommen legitim, dass man sagt, ich habe Anthony Anglin nicht auf Anhieb erkannt. Ich glaube, das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie damals 83 die Staffel davor gesehen hat und die Staffel, und das war immer kein Master, Master, kein Master, kein Master, 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 kein Master, kein Master. Da war das halt ein Gesicht, was man immer präsent hatte. Darum hat man es in der Folge auch nicht für nötig gehalten, nochmal zu erklären, wer der Master ist. Man ist davon ausgegangen, ja, die kennen den ja alle. Warum ihn dann nicht besser maskiert hat, ist dann natürlich eine andere Frage.
Wobei die Maske jetzt nicht schlecht war. Also trotz Fake-Bart und Perücke und so sah das jetzt nicht unbedingt künstlich aus. Wie gesagt, ich dachte eher, ach, den kennst du doch irgendwoher, den Schauspieler, als jetzt zu sagen, ach, das ist doch Anthony Anglin unter schlechter Maske oder so. Nee, das war schon gut gemacht. Und wirklich erkannt habe ich ihn erst, als er in der Frontalen war, kurz vor seiner Auflösung.
Ja.
Fließt mit rein in die Folge, die einfach gut ausgestattet war.
Ja, was allerdings schlecht ist an dem guten Anthony Anglin, ist der wirklich hanebüchen schlechte französischartige Dialekt. Ich dachte die ersten 5 Minuten, als er sprach, er hätte einen Sprachfehler. Dann ging mir irgendwann auf, das sollte ein französischer Dialekt sein. Finde ich seltsam. Also damals war ja generell am Hofe noch die Sprache französisch. Also hätten eigentlich viele Leute französisch reden sollen. Das hätte die TARDIS einfach übersetzen sollen. So haben wir halt viele Engländer, die Englisch reden, warum auch immer. Und einen, der Englisch redet mit einem französischen Akzent. Ist halt also historisch gesehen ein bisschen wackelig und ich glaube, sprachwissenschaftlich noch viel wackeliger, wenn man sich anhört, was der da abgeliefert.
Das ist 80er Jahre, Doctor Who. Da, Das nehme ich mal so als gegeben. Vielleicht hat die TARDIS übersetzt und hatte einfach einen Defekt, sodass sie gesagt hat, okay, der hat jetzt einen Sprachfehler. Weißt du ja nicht.
Ja, kann ich mit leben. Wie gesagt, da kommen noch andere Fehler, die schwieriger sind. Im Übrigen hat man den Sturz des Sohnes nicht gesehen, weil der eigentlich geplant war. Aber dann war es doch zu nass und zu fies und man hatte zu wenig Zeit, da hat man es gelassen. Darum sieht man einfach nur, wie die Lanze sticht, sieht dann das erschrockene Publikum und sieht dann auf dem Boden liegen.
Das macht aber gar nichts. Das war trotzdem sehr, sehr gut inszeniert. Also gerade wo du sagtest, ein neuer Regisseur hat noch nie für die BBC gearbeitet. Also der hat wirklich gute Arbeit abgeleistet. Auch, um da einmal vorzugreifen, der Schwertkampf, der zwischen Doktor und Master entsteht, ist sehr, sehr gut choreografiert gewesen. Und durch die Kulissen hindurch, Treppen rauf, Treppen runter. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und die Regie war wirklich sehr, sehr gut in dieser Folge.
Ja, da schließe ich mich vollkommen an. Der Doktor setzt sich dann für das Leben des Sohnemannes ein. Der ist natürlich etwas pissig, weil er gerne heroisch sterben wollte. Wobei es ist ja nicht mal heroisch, wenn man verliert, finde ich. Der wollte halt einfach, der hat keinen Bock auf seine Eltern, der wollte einfach sterben. Und dann fangen so ein paar Sachen an. Ja. Dann fangen so ein paar Sachen an, die fand ich tatsächlich ganz süß, weil das geht so ein bisschen wieder in Richtung, ach ja, Doctor Who Anfänge und ne, wenn wir hier schon ein quasi Historical haben, dann können wir auch so ein paar Sachen erklären, wie zum Beispiel die gute Ziegen, die ständig rummeckert und sagt, wie konnten die in so einer Kälte leben? Die Doktor, die haben halt einfach viel gegessen und dann, dass sie später in dem Quartier untergebracht werden und da liegen die ganzen Felle auf dem Bett, was damals gang und gäbe war, denn es gab wenig Stühle. Stühle waren eigentlich nur so der Obrigkeit vorbehalten. Wenn man sich gemütlich irgendwo hinfläzen wollte, hat man es gemacht wie heute die Teenager. Man hat sie einfach aufs Bett gesetzt. Und das hier, finde ich, wird ganz gut verarbeitet. Ja, natürlich. Also, wir sind ja quasi noch Teenager im Herzen.
Ja,
also,
natürlich. Du weißt,
was ich meine.
Ich meine, wir gehören ja auch zur Obrigkeit. Wir haben ja auch Stühle, aber so im Bett fläzen, das mache ich auch.
Das hat man damals tatsächlich öfter gemacht.
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Schlafzimmer besser riecht als früher, weil diese ganzen alten Tierfälle, die da auf dem Bett liegen, das muss gestunken haben wie sonst was.
Ja, oh ja. Ja gut, wenn die gut gegerbt waren und so, dann möchte man nichts sagen. Aber ich glaube, immer offene Türen, keine richtigen Toiletten, das war tatsächlich nicht schön. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, das mag am Drehbuch gelegen haben, man musste Turlow ja irgendwie von der Gruppe trennen und hat beschlossen, dass der einfach aus dem Fenster guckt. Im Gang. Der ist gar nicht erst mit in die Behausung gegangen, der ist einfach im Gang stehen geblieben, hat rausgeglotzt.
Ich fand auch, die Erklärung war super, wo der Doktor und Tegan dann in ihrem Zimmer da sind und dann so, ja, wo ist Turlow? Ach, der wollte sich noch irgendwas angucken. Ja, okay.
Der ist ja ein bisschen verrückt, das wissen wir ja.
Ja, das ist der Turlow, der interessiert sich auch für alte Burgen, das wissen wir alle. Der ist ein bisschen an rumschlendern, was soll schon schief gehen?
Der hatte vermutlich die Magna Carta und die Geschichte noch vor kurzem in der Schule. Das darf man nicht vergessen. Er spielt ja immer noch einen Schüler, obwohl er nicht mal mehr so aussieht. Aber währenddessen kriegt dann Tegan die angebliche Nachhilfe in Geschichte, denn der Doktor erzählt von der Magna Carta und so weiter und so fort. Und Tegan erinnert sich tatsächlich richtig. Die sagt, der König hatte doch keinen Bock auf die Magna Carta. Sie witzelt halt rum, weil da vermutlich drin stand, man sollte die Räume besser heizen. Der Doktor sagt, nee, der hatte voll Bock, aber der sollte auch gar nicht hier sein. Dum, dum, dü. Ja, das war der erste Hinweis. Und da dachte ich noch, ach ja, ist ja mal ganz interessant. Aber es ist halt historisch verbucht, dass der gute Ohneland keinen Bock auf die Magna Carta hatte, keinen Bock hatte, was die Leute von ihm wollten. Und ich finde es im Nachhinein etwas schwierig, dass der Doktor hier die ganze Zeit auch an späterer Stelle nochmal drauf beharrt, dass das ja eigentlich so ein cooler Mann war, der ja eigentlich stark genug gewesen wäre, sich gegen die Magna Carta aufzulehnen und so weiter und so fort. Das hätte gepasst, wenn man Chameleon dagelassen hätte und den echten Ohneland mitgenommen hätte. Dann gesagt, okay, dann lass Chameleon die Scheiße weitermachen. Aber das ist es ja nun auch nicht. Insofern wird der Plan des Masters später noch mehr ad absurdum geführt. Aber hier hat der Master erstmal vor, ja, die Frau des Gastgebers gefangen zu nehmen.
Oh, tut mir leid, mein erster Gedanke war, ach ja, der will halt mal auch mal, ne? Also königliche Privilegien und so weiter. Also die Andeutungen waren da.
Du wirst im Übrigen lachen. Historisch ist es wohl so, dass der gute John Legland, der gute König, der Meinung war, er war so unglaublich attraktiv, dass er sich die Frauen quasi mit dem Schwerte vom Hals halten musste. Also es war jetzt, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, dass man gesagt hätte, ja, der hat die wegsperren lassen, weil die sonst auf den gestürzt hätte. Aber so ist es eigentlich nur, um den Gastgeber irgendwie erpressen zu können.
Ich meine, wer kennt das nicht?
Währenddessen wird Turlow verhört und ihm wird angedroht, er soll in die Eiserne Jungfrau. Die Eiserne Jungfrau ist übrigens, und daher kommen auch die Gerüchte mit Blackadder, ein Prop, was man auch in Blackadder gesehen hat, weil das kam von einer Fremdfirma und wurde gemietet.
Ah, okay.
Ja. Aber der Rest halt nicht. Also wie gesagt, daher
stammt ja, ich sag ja, dann das. Das ist einfach nur eine Legende, ein Gerücht da. Aber das ist ja lustig mit der Eisernen Jungfrau.
Ja, fand ich auch. Und generell ist es sehr lustig, weil es ja bis heute noch strittig ist, ob die Eiserne Jungfrau überhaupt zu der Zeit schon existiert hat. Man vermutet ja eher, das war so ein Ding irgendwie aus dem 18., 19. Jahrhundert, was dann quasi rückwirkend dem Mittelalter angedichtet wurde.
Ja, mein Gott, aber wir haben auch in Time Meddler Wikinger mit Hornhelm und so weiter. Also, mein Gott, das ist Dr. Huhn, das ist das historische Doktor, also das klassische.
Ich komme
Dr.
hier nur meinem Bildungsauftrag nach. Ja, ich möchte die Story nicht anlassen.
Liebe Kinder, die ihr jetzt diese Folge gesehen habt und gedacht habt, aha, es gab schon im 13. Jahrhundert eiserne Jungfrauen. Das werde ich morgen meinen Geschichtslehrer erzählen. Nein, der Raphael klärt euch auf. Das ist wahrscheinlich vermutlich so nicht so gewesen.
Ja, aber hier passt sie gut rein. Sie wird ja auch noch fremdverwertet sozusagen.
Mit einer sehr coolen Idee. Also ich habe ja die Folge einmal gesehen gehabt vor, boah, schieß mich tot, wann ich die geguckt habe. Mhm. Und ich habe viel davon vergessen. Ich habe tatsächlich, bei mir im Kopf war tatsächlich drin, dass der Doktor irgendwie als Hofnarr agiert. Ich weiß nicht, ob ich das da irgendwie mit dem Schwertkampf irgendwie durcheinander bekomme. Da ist ja immer noch dieser kleine, der Kleinwüchsige als Hofnarr, der da hin und her springt. Warum ich, der ist auch gelb angezogen wie der Doktor. Vielleicht habe ich das irgendwie durcheinander bekommen. Aber ich habe vieles verdrängt von der Folge gehabt. Und es war für mich quasi wie Neugucken. Und ich hatte da tatsächlich wirklich Spaß dran an diversen Sachen, unter anderem dem. Also das war super. Obwohl ich den Doktor gerne als Hofnarr gesehen hätte.
Tatsächlich, ja. Obwohl das eher Colin Bakers Doktor irgendwie für prädestiniert, finde ich. Auch wenn ich finde, optisch Peter Davisons vielleicht Doktor die wenigste Würde hat. So vom den kann ich mir am ehesten vorstellen, dass er sagt, jawohl, ja, dann ziehe ich halt das Kostüm und tanze vor Ihnen, Herr König.
Vom Charakter her wäre es der vierte Doktor gewesen, der gesagt hat, oh, da mache ich jetzt mit, das ist ja lustig.
So. Nee, der wäre schon so reingekommen. Der hätte gesagt, haha. Naja, aber tatsächlich, was ich ganz gut fand, sowohl drehbuchtechnisch als auch gespielt, war dann, als man den guten Turlough in die Eiserne Jungfrau stopfen möchte, dann kommt halt Sir Camembert rein und sagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe damals vermutet, dass der Master schon Schiss hatte, dass man Turlough in seine TARDIS steckt. Und er damit enttarnt ist, sozusagen.
Aber ich hatte, ich habe das ja nicht vermutet, dass das die TARDIS ist. Also das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist einer dieser Überraschungsmomente, ne? Also,
ich auch nicht.
Aus der Eiserne, dass als auch später dann der Master reingesteckt wird und dass er die TARDIS ist, das war ein richtig cooler Moment. Also sowas vermisse ich tatsächlich, solche Überraschungsmomente. Das ist das war richtig gut gemacht. Unerwartet.
Ja, das fand ich tatsächlich auch, aber wie gesagt, hier dieser Streit kam für mich halt immer so ein bisschen, der wirkte gezwungen, aber wenn man halt sich vor Augen führt, oh, die wollen den Companion Doctors in meine TARDIS stopfen. Da würde ich, glaube ich, auch ausrasten. Währenddessen redet der Doktor dann mit Ranulph über den König und dass er sich ja so verändert hätte. Und wie gesagt, dem Doktor kam es ja sowieso komisch vor, dass er schon da ist und nicht in London hockt. Und in einer kurzen Sequenz, das fand ich sehr schön, das würde ich gerne mal wieder öfter sehen, auch in kommenden Folgen, die TARDIS wird in die Burg transportiert. ich mag es generell, wenn die TARDIS irgendwie nicht selbstbestimmt irgendwo hingefahren wird. Und das fand ich hier tatsächlich sehr schön. Hatte was von dem mittelalterlichen Unit, die TARDIS irgendwie abschleppen, aber diesmal waren es halt einfach ein Pferdekarren. Auch da eine sehr, sehr schöne Außenaufnahme.
Genauso wie die TARDIS des Masters, weil die eiserne Jungfrau wird ja auch rumgetragen. Und die wird einfach von so 3-4 Leuten einfach so in den Thronsaal reingetragen, die eiserne Jungfrau. Ja. Das heißt, die kann nicht viel wiegen oder wurde vom Master extra so programmiert, dass sie nicht viel wiegt.
Ja, das stimmt. Wäre schlimm, wenn die TARDIS immer so viel wiegen würde, wie sie eigentlich wiegt.
Ja.
Dann könnte kein Mensch sie ja irgendwie, dann würde sie durch die Erdkruste brechen. Ja, aber ich finde gut, dass sie sich offensichtlich nicht nur optisch, sondern auch gewichtstechnisch dem anpasst, was sie sein soll.
Herr Schäfer, eine eiserne Jungfrau, die keiner umgeworfen bekommt, die keiner wegbekommt, die ist einfach immer da. Wie ist sie hingekommen? Keine Ahnung, die war schon vor der Burg da. Wir haben die Burg drumherum gebaut.
Genau, und Jahre später haben wir hier einfach ein Einkaufszentrum errichtet. Die steht jetzt hier am Klo. Wir können sie nicht wegkriegen.
Sie ist das Klo, ja. Dr. Lou.
Es kommt dann tatsächlich zu einer Konfrontation zwischen Sir Baguette und dem Cousin des Landlords. Der sagt, Kollege, ich komme gerade aus London, da habe ich den König heute Morgen noch gesehen. Wenn er nicht hier hingeflogen ist, kann der gar nicht hier sein. Und das bringt den guten Sir Plumeau, bringt es ihn dazu zu sagen, so, der hier hat böse über den König geredet, den lassen wir jetzt hinrichten und schleppt ihn dann zum großen Bankett, auf dem der Doktor gerade auch zu Gast ist. Und das fand ich tatsächlich ganz süß, da hat man wohl tatsächlich sehr viel Essen eingekauft, Und hat sich von den BBC-Oberen tatsächlich die Erlaubnis geholt, Alkohol am Set zu haben. Es gab Cider. Ich weiß nicht, warum man da nicht einfach, man sieht es ja nicht, warum man da nicht einfach Wasser nehmen konnte. Aber offensichtlich dachte man, ja, wenn die Leute schon draußen gefroren haben, kriegen sie jetzt ein bisschen Cider zu saufen.
Das kann tatsächlich sein. Es wird nicht allzu warm da gewesen sein, dass da irgendwas zum Aufwärmen kredenzt wird. Warum nicht? Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, fand ich tatsächlich ganz, ganz süß. Und was ich tatsächlich gut fand und sehr viel Spaß dran hatte, weil es auch später nochmal wiederholt wird, ist, dass der König dann anfängt, die Laute zu spielen, ja, dazu zu singen. Und dass es in dem Lied darum geht, dass die Leute sich doch quasi einen Eintritt in den Himmel kaufen sollen, indem sie hier fleißig Steuern zahlen. Ich finde es großartig. Das sollte man heute mal machen.
Das war eine super Sequenz. Also alleine
total.
Der König, der da sitzt und sagt so, ich mache jetzt selber mal hier Stimmung. Und dann, was ja eigentlich Chameleon ist, aber der natürlich irgendwie so die Persönlichkeit des Königs auch angenommen hat. Das Lied war wirklich schön. Und da ich hoffe, wenn das irgendwann eine deutsche Synchro bekommen sollte, toi 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 dafür. Also wir hoffen mal, dass die Staffel auf Deutsch übersetzt wird, jetzt wo sie auch in HD vorliegt und Pandastor vielleicht doch noch einen Weg findet, finanziell und so weiter, dafür haben wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich hoffe, dass dieses Lied auf Deutsch übersetzt wird, nicht, dass es umspringt auf O-Ton, sondern dass man da Sänger herankarrt oder direkt einen Sprecher für den König castet, der auch singen kann und das dann auch auf Deutsch übersetzt. Das fände ich schön, dass das ich hoffe, das macht man. Das war ein wirklich niedliches kleines Lied, was jetzt auch nicht so schwer ist, auf Deutsch zu machen. Also einen Synchronsprecher zu finden, der singen kann, das wird nicht so schwer sein. Und diese paar Zitat-Laute sollten sie nicht als Musikdatei vorliegen, ohne Gesang nachzuspielen, wird jetzt auch nicht so schwer. Also da bitte eine deutsche Übersetzung für auch machen, liebes Synchronstudio.
Ja, fände ich tatsächlich auch ganz schön. Und ich kann euch versichern, ihr müsst diesen sehr guten Synchronsprecher, der auch singen kann, nicht so oft engagieren. Chameleon bleibt nicht lang. Der ist nicht oft zu sehen. Da müsst ihr nicht viel.
Es gibt ja so einige Synchronsprecher. Man könnte einfach Thomas Amper nehmen, wenn er nicht zu teuer ist. Thomas Amper ist quasi der deutsche Synchronmusikmann, der auch jeden Disney-Film die Musik leitet und so weiter und auch viele Sachen selber singt. Zum Beispiel auch das Titelthema von South Park und viele, viele South Park-Songs, die werden von Thomas Amper gesungen auf Deutsch und so. Thomas Amper würde auch sofort passen von der Stimme her für den König. Also ich sag, nimm Thomas Amper, wenn er nicht zu teuer ist.
Und lasst ihn singen.
Singen und auch das Lied produzieren. Das macht er an einem Nachmittag. Also.
Ja, wie gesagt, es ist ja jetzt kein Musical-Stück, ne? Es ist eine laute Klimperei.
Aber es wäre schöner, als wenn es einfach in den O-Ton umspringt an der Stelle, wenn in der deutschen Synchro. Deswegen,
ja, da bin ich bei dir.
Frag den Tommy.
Ja, der Cousin soll hingerichtet werden, der Doktor ist quasi dagegen und, Sir Parfum bewirft ihn dann mit einem Handschuh und die beiden fangen an, sich zu duellieren. In diesem Fall natürlich auch die beiden Schauspieler. Und der gute Mr. Anley hat sich dabei den Finger geschnitten und musste eine Tetanusimpfung bekommen.
Ach nein.
Ja, tatsächlich, er hatte fast seinen Finger verloren. Nein, so arg war es nicht, aber es war wohl...
Der Arm musste abgenommen werden.
Ja, aber finde ich zumindest authentisch, dass man es hier mal wieder getan hat. Es erinnert sehr stark, ein bisschen, wenn man das so sagen kann, an die Sequenz zwischen John Pertwee und Roger Delgado in The Sea Devils.
Allerdings, ohne dass man sagt, ach guck mal, jetzt ist es ein Stuntman.
Erstmal das und der Doktor hat offensichtlich vorher gegessen oder nachher oder gar nicht. Also er hat jetzt nicht kurz angehalten, um sich an einem Fasan gütlich zu tun.
Das wäre mal lustig gewesen tatsächlich. Oder
ja, find ich auch.
Stück Käse von der Platte reißen. Wie gesagt, der Kampf war wirklich, wirklich gut gemacht. Auch die Tatsache, dass man auch sieht, dass es Anley und Davison waren, die da am Agieren waren. Und es war jetzt kein besonders langer Kampf. Also, wie lange geht das? 20, 30 Sekunden? Aber das war wirklich gut gemacht. Da habe ich wirklich schon deutlich, deutlich Schlechteres gesehen bei Doctor Who, was so Kampfchoreografie, gerade so mit Schwertern angeht. Also. Dafür, dass sie das garantiert auch nicht lange einstudiert haben, sondern bestimmt am Set nur zwei, dreimal vorher durchgegangen sind, das ist wirklich positiv anzumerken.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Ein bisschen weniger positiv finde ich an den Cliffhanger, der natürlich in der Demaskierung des Masters endet. Und was dann passiert, es verwirrt mich heute immer noch. Es hat mich damals ein bisschen verwirrt, heute noch viel, viel mehr. Früher habe ich es einfach so hingenommen. Aber zum einen hätte der Master sich überhaupt nicht verkleiden müssen. Ich möchte voraussetzen, dass es einen echten Gilles Camembert gab, Und der Master hat einfach gesagt, so, ich verkleide mich, dass ich aussehe wie der. Hoffe ich für ihn einfach mal. Ansonsten war es wie immer einfach eine unsinnige Aktion. Und ich frage mich so ein bisschen, der Master verwandelt sich zurück in den Master und der Doktor sagt, ah, ich erkenne dich. Und er zieht seinen Tissue Compression Eliminator. Und offensichtlich erkennt Tegan eher die Waffe, als dass sie den Master erkennt. Ich frage mich, ob alle anderen den Master vielleicht gar nicht als Master sehen, sondern immer noch als Sir Camembert. Weil sie sagt dann nicht, oh, der Master sagt, oh, der Tissue Compression Eliminator. Und wirft sehr halbgar, ich möchte fast sagen gelangweilt, ein Messer nach dem Master. genau so. Was der Master dann fängt, ähnlich unambitioniert, möchte ich dazu sagen.
Ich habe das ein bisschen anders interpretiert, die Szene. Nicht, dass sie sagt, oh, der Tissue Compression, sondern dass sie so so ein Vietnam-Flashback quasi hat. So. Und das ist halt das, womit sie den Master identifiziert. Weil ich meine, das hat doch hier, war das ihre Tante?
Ja, so klein mit Hut, möchte ich
so klein mit Hut vorwerfen. In der deutschen Synchro. das hat sie ja traumatisiert, dass sie zwar gescheckt hat, dass es der Master ist, sie aber so vom Kopf her ihn darauf reduziert hat, dieses, ach, dieses Scheißding da, das, was meine Tante getötet hat, da diese Tische. Ja, so, dass das in ihren Kopf durchging, aber nicht, dass sie nicht mitbekommen hat, dass es nicht der Master ist, sondern dass sie schon den Sprung von einem zum anderen gemacht hat in ihrem Kopf.
Ja, finde ich tatsächlich sehr gut. Das erkenne ich an. Was ich nicht anerkenne, ist dann das schlechte Schauspiel oder das schlecht geschriebene. Denn der Master hat dann beides. Er hat das langweilig geworfene Messer gefangen und sagt dann, oh Doktor, du hast einen Fehler gemacht. Hier, guck mal. Und hält Messer und Tissue Compression Elemente zu ihm, also zum Doktor. Und sagt, hier, such dir eins aus. Der Doktor nimmt den TCE. Und der Master guckt ganz verwirrt, als hätte er damit nicht gerechnet. So, und sagt dann, ja, Doktor, aber da hast du den zweiten Fehler gemacht. Du bist doch viel zu feige und hast viel zu viel Moral, um den anzuwenden. Also Entschuldigung, da war der Master noch etwas benommen vom Cider, nehme ich an. Das war wirklich eine unglaublich dämliche Szene.
Ich habe die Szene auch nicht verstanden. Ich habe nochmal zurückgespürt, weil ich dachte, ist mir da irgendwas gerade entgangen? War da irgendwie, dass der Master einen Plan hatte, irgendwie, um den Doktor auszutricksen da? Und dann, aber nein, der hält ihn einfach nur die Waffen hin und sagt,
und guckt dann doof, als er die stärkere Waffe nimmt.
Ja,
also da würde ich mir, Waffe. Wenn ich da einen Wunsch hätte für die deutsche Synchro, es wird nicht lippensynchron gehen, aber vielleicht kann man da eine Szene irgendwie umschneiden und nochmal auf den Doktor blenden. Ich möchte, dass der Master sagt, I zapper lot. Ich finde, so hat er nämlich geguckt. Also das ist ein Zapperlock. Was nimmt der denn jetzt? Was nimmt der denn meine coole Waffe? Und auf der anderen Seite sagt er so, ja, Doktor, du bist viel zu naiv, weil du die Waffe gewählt hast, die würdest du nie benutzen. Aber der Doktor ist zu wenig naiv und zu wenig moralvoll, dass er den Master nicht einfach wegmessern würde. Ich weiß ja nicht.
Ja, vielleicht hat er auch gedacht, dass der Doktor sagt, ach, Master, behalt deine Waffen, ich besieg dich auch so. Oder irgendwie so, dass der Master dachte, dass er beides, dass er ihn irgendwie so mental austricksen kann oder ich weiß es nicht. Aber der hat die Rechnung ohne den fünften Doktor gemacht, der in dieser Folge mehr ist als einfach nur ein Bibliothekar, der in der Ecke steht und alles beobachtet, sondern der tatsächlich aktiv ist. Also so aktiv erlebt man den fünften Doktor selten. Der einschreitet in die Geschichte, der rausfinden will, was da ist, der einen Schwertkampf macht und so weiter. Das ist ein fünfter Doktor, davon hätte ich mir mal mehr gewünscht, auch in anderen Folgen, der, wie soll ich es anders sagen, mal nicht langweilig ist.
Ja, da hast du vollkommen recht tatsächlich. Also er ist weder langweilig noch, noch so passiv. Er wirkt hier relativ aktiv, das fand ich ganz schön.
Ja, ja, ganz genau. Und damit hat der Master nicht gerechnet. Das ist das Problem.
Gar nicht. Auch bei dem, was kommt, als der König dann sagt so, hier, ne, der Master ist ein Betrüger, den sperren wir jetzt in die eiserne Jungfrau. Und der Doktor sagt, nein, tu's nicht. Und dann sagt er, ja, oder den Cousin. Und dann sagt der Doktor, na gut, dann nimm den Master. Und er lässt ihn tatsächlich da krepieren. Das fand ich sehr undoktorisch und ich fand die Szene auch sehr gruselig, als dann der Master da drin ist und auch erstmal schreit wie am Spieß. Ich fand das super,
ja,
also als Kind hätte ich mich da
totale Atmosphäre geschafft. Das ist vor allem, er wird ja nicht einfach nur reingeworfen und Tür zu, sondern er wird da noch von 3-4 Männern quasi festgehalten, reingedrückt, mit Hand an der Kehle festgehalten und festgedrückt und so weiter. Das war schon ziemlich gut dargestellt und man dachte wirklich, der wird jetzt in der eisigen, na gut, dass der Master nicht so entsorgt wird, ist auch klar, aber man dachte halt, okay, die wird jetzt zugemacht und der Master hat erstmal ein Problem, oder? Wird getötet,
oder regeneriert.
Ja, das hätte ja auch sein können. War ja damals zur Erstausstrahlung jetzt nicht so sicher, dass der Master nicht plötzlich regeneriert. Von daher, definitiv eine sehr, sehr atmosphärenstarke Szene.
Fand ich auch. Es geht da allerdings ein bisschen schwächer weiter, denn es wird dann nochmal der Plan des Masters erklärt, der ja King John in Misskredit bringen möchte. Was natürlich nicht zu dem passt, was in der wirklichen Geschichte passiert ist, dass der gute Herr Ohneland sich selbst in Misskredit gebracht hat. Und was mich dann noch mehr wunderte, war, dass der Master im Kerker einfach aus seiner eisernen Jungfrau spaziert. Den dort anwesend sagt, hallo, ich bin der Master. Der sagt nicht mehr, denn der Master, hallo, ich bin ein netter Kerl, ich will euch einfach allen helfen. Ja. Und kann dann auch der Wache des Kerkers befehligen, sie alle rauszulassen.
Ja, einfach so.
Keiner kennt ihn. Er ist jetzt auch nicht mehr der Franzose.
Ja, genau, das ist das. Keiner kennt ihn. Er läuft jetzt als Master rum. Er bezeichnet sich auch als Master und nicht mehr als Sir, die Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel.
Ja.
Und nicht nur, dass er da rausschaut und alle sagen, ach ja, der ist aus der eisernen Jungfrau rausgekommen, ist ja ein fescher junger Kerl, den vertrauen wir jetzt mal. Nein, auch die Wache von draußen, die dann sagt, ach ja, da ist plötzlich irgendjemand im Kerker, der vorher nicht drin war, auf den höre ich jetzt mal, der scheint sehr vertrauenswürdig zu sein. Ich weiß nicht, ob da Hypnose mit reingespielt ist, wenn, wurde es nicht gezeigt. Vielleicht gibt es da noch eine Target Novelization, die da mehr erklärt, aber das war ein bisschen sehr, sehr seltsam. Aber irgendwie muss man halt erklären, dass der Master es jetzt schafft, den Hof quasi gegen den Doktor aufzubringen. Thurlow wird ja hängen gelassen. Ich finde übrigens, dass Thurlow ein super Kontrast zu allen anderen Kostümen ist, der da einfach mit seinem FDP-Anzug an der Wand hängt in Ketten. Das ist ein sehr schönes Bild neben der Königin oder neben der Baronin oder was auch immer sie da war. Ja, irgendwie musste man halt zum Ende kommen, dass jetzt die ganze Burg gegen den Doktor ist und ja, dementsprechend sind sie auf der Seite des Masters. Also eine andere Erklärung gibt's auch nicht.
Fand ich auch gar nicht so schlecht. Also tatsächlich wird der Doktor währenddessen zum Ritter geschlagen, was natürlich nicht gilt, weil es nicht der richtige König ist, und stellt sich dann so pro forma gegen Randolph und lässt sich von Sir Geoffrey in den Kerker führen, was ich eigentlich ganz cool fand, so als Idee. Und dann stochert der Master, ich fand übrigens ganz interessant, dass man offensichtlich eine eiserne Jungfrau, in der man gerade jemanden getötet hat, einfach so zurück in den Kerker stellt. Soll ein anderer sauber machen oder was? Oder dann haben die Leute, die da gefangen sind, was zu essen. Ich weiß es nicht.
Aber die wird einfach 3 Jahre nicht mehr geöffnet. Bis dahin haben die Ratten das erledigt, was da drin ist. Und dann das kann man es wieder neu verwenden.
So wirkt es tatsächlich. Und der Doktor geht dann in den Kerker, befreit Thurlow und stochert halt sehr lang mit dem CCI in des Masters TARDIS herum. Wir erfahren dann später, warum. Und währenddessen, wieder oben im Thronsaal, verbündet sich der Master mit dem Schlossherren sozusagen. Sagt, hier, der Doktor hat den König böse beeinflusst. Ich kann euch helfen und so weiter und so fort. Und ja, der Doktor wird dann schließlich gestellt. Und Sir Geoffrey, den man auf einem, den Thurlow auf einem Pferd Richtung London geschickt hat, wird von hinten erschossen.
Ja, sehr undramatisch, möchte ich sagen. Es ist auch so, ja, der ist jetzt tot.
Im Übrigen wird Sir Geoffrey gespielt von Michael Jackson. Kein Scherz. Ja, und dann kommt der geniale Plan des Doktors, der dann sagt, ja, Tegan, du kannst doch bestimmt helfen. Ja, dafür muss ich aber in die TARDIS. Zack, in die TARDIS und die TARDIS verschwindet. Das hat doch schon öfter nicht geklappt mit Tegan, dass man Tegan in der TARDIS parkt und sagt, mach was, um uns zu helfen. Das hat doch auch schon in Fort to Doomsday nicht so wirklich funktioniert. Aber währenddessen kann der Doktor einfach wegrennen.
Ja, vor allem Tegan will ja einfach irgendetwas machen, um die Leute abzulenken. Also vom Doktor abzulenken, damit er fliehen kann. Und drückt einfach alle Knöpfe. Und das führt aber dazu, dass sie nicht nur verschwindet mit der TARDIS, sondern auch in der nächsten Szene genau da wieder auftaucht, wo sie jetzt auftauchen musste mit der TARDIS. Also ja, da Wahnsinn, hat sie oder? Intuitiv beim Drücken aller Knöpfe aus Versehen genau die richtige Sequenz eingegeben. Ja, ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber genauso weit hergeholt, wie der Doktor dann einfach, ach ja, gut, wenn ihr alle da jetzt hinguckt, dann gehe ich jetzt hier, ne? Also ich, tschüssi.
Ja, wobei, wahrscheinlich hat der Doktor aus Fort to Doomsday gelernt und Tegan die 5 Knöpfe gezeigt, die dafür sorgen, dass die TARDIS wieder zurückkommt und er sie nicht wieder irgendwo suchen gehen muss. Aber der Doktor geht trotzdem quasi suchen und findet dann Chameleon, der immer noch die Laute spielend, aber diesmal in seiner natürlichen Form in des Königs Quartier sitzt. Und hier
oder
kommt dann
unnatürlichen
so die
Form.
Ja, das stimmt. Und hier kommt dann so die Erklärbär-Szene, dass der Master dann sagt, ja, guck mal, der kommt von früheren Eroberern von Xerifex. Das ist das Ding, wo er auf Timeflight gestrandet ist. Und den habe ich einfach mitgenommen. Und der reagiert so auf meine telekinetischen Wellen. Das ist total super. Und da erwähnt er auch, und war super, dass du zufällig gekommen bist. Das habe ich dann eingebaut, Doktor. Ich bin nämlich so klug, ole, ole. Und mein Plan ist tatsächlich, ich will, dass die Magna Carta nicht unterzeichnet wird, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Also nein, das ist kein Plan des Masters, das ist ein Plan des Madeleine Monks, wenn überhaupt. Das nehme ich dem Master nicht ab.
Ja, jetzt wo du sagst, es würde tatsächlich deutlich besser zum Madeline Monk. Warum hat man daraus keine Monk-Folge gemacht?
Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man den Monk nicht neu casten wollte und den Master super fand. Ich meine, es ist Ära John Nathan Turner, was erwartest du da?
Ja, aber es hätte wirklich, wirklich viel besser zum Madeline Monk gepasst. Jetzt ärgere ich mich richtig, dass es nicht der Monk ist. Schade.
Ja, das, total. Das hätte man wirklich neu casten sollen.
Ja, das hätte dem Ganzen noch deutlich mehr Flair verliehen. Zumal Time Meddler ja auch so in der Burg und so spielt, also so Burgkulissen da und sowas. Also
ja, und es passt halt so der etwas irrere, kleinere Plan, weil eigentlich der Master steht ja so auf große Dinge. Und
na gut,
halt
das wird ja zumindest angesprochen, ne? Der Doktor sagt dann, ja, das ist für den Master, das ist ja eher Grundschulniveau oder irgendwie sowas.
Hat er gesagt. Ja,
das ist, aber ja gut, vielleicht hat er gerade Spaß dran. Vielleicht braucht er nur Beschäftigungstherapie.
Ja, wie gesagt, ich fand es seltsam, aber hätte es besser gefunden, wenn es der Monk gewesen wäre. Wer mir sehr viel Spaß macht, war allerdings Turlough, der sich in einer Szene drauf ganz furchtbar darüber aufregt, dass ihn immer alle beschuldigen, obwohl er nichts macht. Ich finde, das ist so typisch Turlough, der ja sowieso nie Bock auf irgendwas hatte. Ich finde tatsächlich, Turloughs Charakter, der oft genervt ist und keinen Bock hat, funktioniert für mich sehr viel besser als Tegans Charakter, die genervt ist und keinen Bock hat, weil ich ihm das viel mehr abnehme. Sie wirkt einfach nur motzig über alles. Er wirkt halt zu mit Recht sauer
genervt
über einige Sachen. Genau, ja. Und
Turlough
in dem Fall, toll. Ja, ich wollte nur weitergehen, weil in dem Fall wird ihm halt vorgeworfen, er wäre schuld, dass für Jeffrey gestorben ist, was er natürlich nicht gemacht hat. Er hat ihn einfach nur aufs Pferd gesetzt. Und dann haben wir halt diese wirklich schöne Sterbeszene, nach der gute Sir Jeffrey aber nochmal ordentlich blinzelt.
Ja, hat er nicht auch mit den Armen irgendwie gewackelt oder irgendwie so?
Bestimmt. Ich hab nur aufs Gesicht geachtet und dann alle tot, alle traurig, alle gehen, dann nochmal gewinzelt.
Das hat mich ein bisschen an, ich musste kürzlich ein CT machen und dann sagt die CT-Stimme so, und jetzt einatmen und die Luft halten. Und ich hing da so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So, vielleicht war es bei ihm ähnlich, ich weiß das nicht. Aber ich mochte diese komplette Szenerie mit Chameleon tatsächlich. Ich finde aber Chameleon scheiße gruselig. Also tut mir leid, das ist ja nicht nur, das ist ja gar kein Kostüm. Lass uns mal über Chameleon bitte reden an dieser Stelle.
Weil das hätte ich ans Ende verschoben, aber können wir auch gerne jetzt.
Ich möchte jetzt über Chameleon reden.
Ja bitte, es kommt auch auf meinen Notizen gleich eine große Chameleon-Szene, insofern gerne. Nein, Chameleon war tatsächlich kein Kostüm, Chameleon war ein Roboter.
Ja. Ein wirklich funktioneller, ja gut, mehr oder weniger funktioneller Roboter, der extra, der wurde nicht extra für Doctor Who hergestellt, der wurde für Doctor Who wiederverwendet sozusagen.
Ja, oder auch nicht das.
Zweckentfremdet.
Ja, es war tatsächlich so eine Tüftlergruppe von zwei Mann, die haben das Ding gebaut und per Broschüre angepriesen, so als Werbeding, dass man damit Werbung machen kann und hier Roboter und bla, und haben die Broschüre auch John Nathan Turner quasi in die Hand gedrückt. Weil einer von beiden war da wegen anderer Special-Effekt-Sachen irgendwie. Und John Nathan Turner fand das so geil, der hat gesagt, jawohl, zeigt mir das Ding. Und dann ist er da hingefahren, ich glaube sogar mit Eric Serwert. Und da haben sie sich das Ding angeguckt. Und das war ganz cool. Es spielte auch irgendein Lied, bewegte sich dabei und sagt, jawohl, das wollen wir als Companion. Finde ich super. Aber kaum vor Ort machte das Ding halt einfach nur Probleme. Schlimmer als K-9 tatsächlich.
Ja, ich finde, das ist auch sehr, sehr glaubwürdig, einfach wenn man die Folge guckt, dass dieses Ding nur Probleme gemacht hat. Ich finde es cool, dass man tatsächlich gesagt hat, wir stellen ein animatronisches Ding hin irgendwie und machen da unsere Spielereien mit und das kann Gestalt wechseln und so weiter. Das ist eine super geile Idee. Mhm. Man merkt aber, dass sie mindestens 40 Jahre zu früh waren mit dieser Idee der technischen Umsetzung. Ein bisschen zu weit nach den Sternen gegriffen, aber ich finde gerade das macht Chameleon so besonders, weil das ist halt wirklich so ein 80er-Jahre. Ich finde, man kann ihn so von der Optik gar nicht in die 80er verbuchen, sondern tatsächlich schon so in wie man sich das futuristisch vorgestellt hat. Aber von der Bewegung her und so weiter ist das so extreme 80s. Das finde ich, das hat so einen eigenen Flair. Ich finde das super, aber auch scheiße gruselig. Also allein die Gesichtszüge und so weiter, die Augen, wie sie hin und her springen und so.
Oh ja.
Das ist so gruselig, weil das halt trotzdem das menschliche Bewusstsein irgendwo ein Gesicht rein interpretieren zu wollen anspricht. Und das ist hier halt wirklich ein menschlich nachempfundenes Gesicht, was sich aber so überhaupt nicht menschlich bewegt. Und das ist, ich finde, dass beim Gucken da das ist eklig. Ich kann es nicht anders erklären. Chameleon ist eklig, aber gleichzeitig faszinierend. Also es ist eine coole Idee. Ich würde mir sowas tatsächlich auch für New Who wünschen, dass man mal so in die Richtung geht mit Companions. Jetzt nicht unbedingt ein Chameleon 2.0, aber mal wieder irgendwas Künstlicheres. Und heute kann man da auch wirklich mehr machen mit CGI und praktischen Effekten, dass man da vielleicht so in die Richtung, kennst du den Film Ex Machina?
Ja.
Dass man so in die Richtung geht, nicht ganz so
hoch. Das wäre schon sehr teuer, aber das
naja, ich meine ja nicht ganz so, aber halt mit praktischen Sachen am Körper und so weiter und dann einfach irgendwie so ein Greenscreen-Hirn irgendwie hinten am Kopf, was hier und da abgedeckt ist und so, dass man das nicht immer animieren muss. So in die Richtung könnte man ja heutzutage tatsächlich gehen, auch relativ günstig.
Ja, ein Clockwork-Android finde ich super.
Ja, genau, aber vielleicht ein bisschen humaner. Nicht einfach nur Clockwork Android, aber so in die Richtung, ja. Und das ist, Chameleon war seiner Zeit weit voraus und hat deswegen auch nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, der hat auch deswegen nicht funktioniert, weil er halt im Budgetrahmen der BBC lag, ne? Es ist auf der DVD eine sehr schöne Doku über Chameleon, in der sich Peter Davison, ich glaube, ich habe den selten so strahlen sehen. Er macht ja dann ein Stück über die Maschine lustig und sagt, er war nie so der große Technikfreak, aber ihm war schon klar, dass zu der Zeit, zu dem Budget, sowas nicht möglich gewesen wäre. Und auch so versprochene Sachen wie, der kann laufen. Nein, der kann nicht mal richtig gerade sitzen. Und der hat eine absolute Fehlhaltung, wenn er steht.
Ich wollte gerade sagen, du hast gesehen, wenn er gesessen hat und gestanden, du wusstest, dass er vorher so präpariert werden musste, weil er das alleine nicht hinbekommt.
Ja, aber tatsächlich, ich mag Chameleon auch sehr gerne. Konzeptionell, ich mag auch irgendwie das Ding an sich. Ich habe da einen Softspot für, aber kommen wir eben mal zurück, da können wir gleich noch kurz drüber quatschen. Tatsächlich kämpfen dann der Master und der Doktor um den Willen Chameleons und schließlich gewinnt der Doktor dann natürlich den Kampf, weil er der Held ist, aus keinem anderen Grund. Und ich fand die Sequenz tatsächlich ziemlich cool, wie die beiden um Chameleon kämpfen. Der Doktor links, der Master rechts, Chameleon in der Mitte, dann ab und zu Schnitt auf den König, der so anfängt zu glühen und zu dampfen, keine Ahnung, was das sein sollte.
So eine Aura um sich hat plötzlich, ne?
Fand ich ganz, ganz großartig. Was mich nur irritierte, der Doktor gewinnt und plötzlich wird aus Chameleon Tegan. Warum?
Weil der Doktor gesagt hat, ich muss ihn jetzt zu dem seltsamsten Ding machen, damit alle denken, hä, was ist jetzt passiert? Und Tegan war das Erste, was ihm eingefallen ist.
Da hätte man Edric wiederholen sollen für ein Cameo. Das hätte ich gut gefunden. Aber das mit Tegan fand ich schon sehr, 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 sehr seltsam. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der macht eine Tegan, damit alle verwirrt sind und die flasht die Leute kurz, indem sie ihr Hemdchen hochhebt oder so, damit alle verwirrt sind. Das hätte ich vielleicht noch verstanden, aber so ist es Tegan, er nimmt die quasi in den Arm, sie gehen in die TARDIS, die wieder aufgetaucht ist, und verschwinden. Ja. Und ja, dann kommt so die Erklärszene am Ende, wo der Doktor sagt so, haha, der Master wird Probleme haben, denn ich habe den TCE in seiner TARDIS laufen lassen. Der macht die jetzt kaputt. Dass es den Master auch klein macht, sehen wir dann natürlich in Planet of Fire. Und ja, Chameleon darf bleiben, Tegan meckert, also alles wie immer im Endeffekt. Und dann finde ich ganz schön, dass der Doktor sagt, so, Tegan, ich bringe dich jetzt nach Hause. Sie so, ich will aber gar nicht. Doch, ich bringe dich jetzt, du wolltest ja immer und bla. Und Turler so, ich wollte ganz gerne nach Hause. Ja, nee, Tegan, dich bringe ich jetzt. Aber ich will doch gar nicht. Ich hätte euch so gern das Ei von Orion gezeigt, bla bla bla, programmiert so die TARDIS ein. Und Tegan, aber ich möchte doch gar nicht, du kannst mir das zeigen. Er so, ja, aber da musst du doch die TARDIS umstellen. Nein, das habe ich mir schon gedacht und grinst ganz doll und dann ist das Ende. Und ich mag das Ende.
Das war ein wirklich, wirklich schön geschriebenes Ende. Also so, dass Tegan auch so klar wird, na, ich möchte mit dem Doktor reisen, ich möchte noch gar nicht zurück, ich habe Spaß daran, auch wenn sie meckert, also sonst immer am Meckern ist. Und der Doktor da quasi ein bisschen vorgegriffen hat und genau wusste, wie sie sich entscheiden wollen würde und so weiter. Das war ein sehr schön, auch Turlough, der daneben stand und sagt, ja, hallo? Darf ich denn wieder nach Hause? Das wäre nett.
Obwohl, er findet das Alpha Ryan ja auch schön, sagt er. Insofern kommt er da auch gerne nochmal mit hin, glaube ich.
Ja, aber das war wirklich schön, eine schöne Endszene bei einem Ende, was überhaupt keinen Climax hatte. Wir kriegen keine Verabschiedung von den Charakteren, die uns da vorgestellt wurden. Der Cousin ist einfach tot. Der König ist jetzt verschwunden für die. Die müssen damit selber klarkommen, dass der König jetzt weg ist, sich in eine Frau verwandelt hat und sonst was. Ja, aber die jetzt in der Burg waren, die wissen das ja. Also die müssen ja erstmal.
Ach so, ja, klar.
Die müssen ja erstmal klarkommen, was da gerade passiert ist. Und wir kriegen keine Verabschiedung, wir kriegen keinen Climax. Einfach so, du kommst jetzt mit, zack und tschüss und Ende ist Folge ist vorbei. Ich fand es etwas seltsam und unbefriedigend tatsächlich, weil ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich Spaß hatte an der Folge, so zu gucken, diese Intrigen, wie gipfelt das, ne? Wie kommen sie alle zusammen, wie endet das und so weiter, und dann ist das Ende, was ja an sich auch ein cooles Ende ist mit dem Mind Battle, mit Chameleon und so weiter, und dann ist es so, zack, vorbei. So, wo man sich dachte, ey, da hätte jetzt noch mal so 20 Sekunden irgendwas gefehlt, um denen irgendwie auch einen geschichtlichen Abschluss zu geben. Und das fand ich schade, auch wenn die Endszene mit Tegan in der TARDIS sehr schön war.
Ja, da gebe ich dir recht. Und wo wir gerade dabei sind, deine Wertung.
Ja, gut. Es war ja quasi schon ein Fazit gerade. Ich hatte wirklich Spaß an der Folge und ich bin jemand, ich mag die Davison-Staffeln eher nicht so. Vielleicht hatte ich gerade deswegen Spaß an dieser Folge. Einmal, weil es ein Zweiteiler war, das heißt relativ kurz. Zweimal 22, 23 Minuten. Und noch dazu, weil der Doktor, wie ich eben schon sagte, richtig aktiv war in der Folge. Ne? Dass der handgreiflich geworden ist, dass er aktiv in die Handlung eingegriffen hat, einen Schwertkampf gemacht hat und so weiter. Das war ein fünfter Doktor. Hätte der öfters sowas gemacht, dann wäre er bei mir nicht auf dem letzten Platz der Doktoren. Weil ich mag den fünften Doktor einfach so gar nicht. Der ist einfach nur so ein langweiliger Couch-Potato. Und wäre der öfters wie hier, dann wäre er deutlich besser. Es gibt viele, viele schöne kleine Momente in dieser Folge. Der König, der anfängt zu singen, sein kleines Lied. Oder auch so ein paar kleine One-Liner wie Doktor, du musst wissen, er ist der beste Schwertkämpfer in Frankreich. Und der Doktor dann so, ja, aber wir sind hier in England. So, es gibt da so wirklich schöne Dialoge in dieser Folge, schöne Ideen. Allerdings ist es trotzdem eine Folge, wo jeder, absolut jeder, einfach strunzdoof ist. Also die benehmen sich alle wie die letzten Vollhörste, außer der Cousin, der nachher umgelegt wird. Der ist der Einzige, wo ich sagen würde, der hat ein bisschen was im Kopf. Alle anderen sind einfach nur dämliche Abziehbilder, aber das macht den Flair von dieser Folge aus. Es ist eine...
Die dämlichen Abziehbilder.
Es ist eine absolut weirde, lustige, unterhaltsame, aber strunzendämliche Folge, die zum Glück nur ein Zweiteiler ist, weil alles darüber hinaus hätte es kaputt gemacht. Leider fehlt noch ein befriedigendes Ende, aber davon ab ist es tatsächlich wirklich eine Folge, die kann man an einem Sonntagabend sich reinschieben, sich einfach berieseln lassen, sich daran erfreuen, dass alle so doof sind und dann mit einem Grinsen den Fernseher wieder ausmachen. Also das ist so eine klassische Davison-Folge, wo ich sage, die macht Spaß, egal wie doof sie ist. Und Wertung, ich würde sagen, ich habe mir jetzt gar nicht zurechtgelegt. Ich würde relativ hoch ansetzen, allerdings auch nicht zu hoch, weil es ist halt jetzt auch keine besonders gute Folge. Sie ist einfach nur sehr unterhaltsam, in meinen Augen. Ich würde jetzt einfach sagen, die ist 7/10. Tatsächlich, ja. Es ist nicht sehr gut, es ist nicht nahezu perfekt. Es ist einfach eine gute Unterhaltungsfolge. Die tut nicht weh. Also in dem Maßstab von Davison ist es eine 7/10 für mich. Tatsächlich, ja.
Okay, das weiß ich sehr zu schätzen, denn ich mag die Folge tatsächlich auch sehr gerne. Also ich finde, sie ist ein schönes Kostümdrama. Sie sieht gut aus. Ich mag Chameleon. Ich mag ihn von Konzept her. Ich mag ihn von seiner Stimme her tatsächlich. Ich finde, man hat später in Büchern und auch in Hörspielen mehr mit ihm gemacht. Und das finde ich gut, dass das hier von vornherein eine Nullnummer war. Hätte eigentlich jedem klar sein sollen und war es, glaube ich, auch den meisten, bis auf John Nathan Turner. Insofern verzeihe ich das einfach mal. Aber die Folge ist mir irgendwie sympathisch. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal damals auf VHS geguckt habe, sie fühlt sich einfach nett an. Ich kann nicht sagen, warum, aber sie ist mir sehr, sehr, sehr sympathisch. Auch wenn die Fehler mich quasi anschreien. Also, dass die geschichtlich so fragwürdig ist. Nicht nur in Kleinigkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, aber auch so in der Grundstimmung. Ja, John Lackland war ein guter König. Der wollte die Magna Carta. Nein, Doktor, wollte er nicht. Es sei denn, du erklärst es in einem weiteren Abenteuer. Und das tut er nicht. Ich finde den Master etwas deplatziert, weil es der Monk hätte sein sollen. Mhm. Und für den Master ist es halt so ein Pipi-Kaka-Plan. Vieles ist inkonsequent. Was aber für mich ganz oben steht, ist die unglaublich tolle Besetzung. Also wirklich, jeder kleine Pupsrolle ist unglaublich toll besetzt. Wie gesagt, ich liebe Gerald Flood als The King und als Chameleon. Ich finde jemanden wie Frank Windsor of Rainulf toll. Also den finde ich in dieser Rolle besser als in Ghostlight tatsächlich. Und es macht einfach Spaß. In der Wertung bin ich sehr hin und her gerissen. So vom Gefühl her würde ich sagen, die 6,5, das hat Spaß gemacht und so. Wenn ich mir aber angucke, was Doctor Who sonst so hervorgebracht hat an guten Folgen, die gut geschrieben waren, die tiefgründiger waren, die auch handwerklich besser waren, die auch nicht daran gekrankt haben, dass man unbedingt einen Roboter als Companion haben wollte, dann dümpelt es so bei einer 4 dahin. Ich glaube, man muss eine Affinität für die Folge haben, dann findet man sie super. Ich würde niemanden auf gut Glück hinsetzen und sagen, ach, guck mal, du kennst Peter Davison noch nicht, schau dir diese Folge an. Du kennst bisher nur seinen Schwiegersohn. Jetzt schaust mal altes Doctor Who und guck, dass auch der Master, das ist super, und ein Roboter-Companion, da hast du Spaß dran. das kann, glaube ich, ganz furchtbar schief gehen. Also man muss Bock auf die Folge haben, auch wenn man es noch nicht weiß. Also die muss so Knöpfe bei einem drücken. Bei mir drückt sie die, insofern pendel ich mich mal auf eine sehr faire 5 ein, so an allgemeinen Punkten. Was meinen persönlichen Spaßfaktor angeht, sage ich 6,5, das war super. Gerne hätten die Kaminen in jeder zweiten Folge da hinsetzen können und wenn er nur 3 Sätze gesagt hätte. Aber ja, kurz zur DVD, wenn ihr sie noch kauft, auch wenn jetzt die Blu-ray draußen ist, das Ganze erschien in einem Doppelpack, The Chameleon Tales, da ist dann nämlich einmal The King's Demons drin, seine erste Folge, und Planet of Fire, seine letzte und zweite Folge. Öfter war er nicht da, es gab noch einige geschnittene Szenen, ich glaube in, lass mich nicht lügen, The Awakening, glaube ich.
Ja, im War Awakening.
Es sind nicht viele Extras drauf, einmal eine 14-minütige Doku über Chameleon, die sich da, glaube ich, nennt The Metal Man. Im Endeffekt lästern alle über Chameleon, bis auf einer von den beiden Schaffern, die noch dabei sind. Der sagt, ich finde ihn immer noch toll und schade, dass mein Kollege so früh gestorben ist. Der war der Einzige, der wusste, wie man ihn programmiert. Und, kein Scherz, und Peter Davison, der die ganze Zeit nur lacht und es total super findet, wie scheiße das Ding war. Und für die Leute, die gerade Interesse gefunden haben an geschichtlichen Hintergründen über unseren kurzen Einspieler, es ist eine 23-minütige Doku über die Magna Carta und ihre Bedeutung drin. Das ist sehr informativ, aber auch ein bisschen trocken. Aber wenn man sagt, ich habe mich sowieso auf einen Vierteiler eingestellt, dann schiebt das eine vielleicht vorne an, das andere hinten an. Dann habt ihr erst was Trockenes, dann was, was so gut gehen kann oder nicht, und dann nochmal 14 Minuten über all das Lachen, was nicht gut gegangen ist.
Ich hoffe, wenn das UK Blu-ray-Release rauskommt, dass sie die richtigen Leute bei Hinter dem Sofa dafür eingeladen haben. Ich bin da so gespannt drauf.
Peter Davison war ja eh immer der am meisten irgendwie auch gelästert hat über seine Serie. Das ist da sehr dankbar. Also auch hier bei The Chameleon, The Metal Man, macht es viel vom Spaß aus, wie wenig er von den, ich sag mal, Produktionsvalues seiner Serie hält. Das macht Spaß.
Da bin ich sehr gespannt auf das Behind the Sofa. Das wird bestimmt lustig. Vielleicht schaffen sie ja, lebt der eine von den beiden noch, die Chameleon da entworfen haben, vielleicht holen sie den dann auch noch dazu.
Wie gesagt, der war auch schon in der Doku da, das wäre tatsächlich ganz schön. Ja, aber bis dahin lassen wir uns erstmal überraschen. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten. Es war mir eine Freude, auch die Folge nochmal zu sehen, muss ich sagen. Also es war sehr schön, dass es überhaupt noch ein paar Zweiteiler gibt.
Ich wollte gerade sagen, leider haben wir jetzt nicht mehr viele Zweiteiler übrig. War das der letzte Zweiteiler, den du noch nicht...
Nee, wir haben noch The Awakening tatsächlich.
The Awakening. Ja, siehste, einen Zweiteiler hätte man noch, den wir so schnell wegcasten könnten. Mal gucken.
Ja, werden wir bestimmt auch tun. Ist auch wieder Davison, aber glaube ich nicht ganz so lustig. Aber in diesem Sinne, wenn ihr die Blu-ray-Box bald in Händen haltet, schaut mal rein, auch wenn ihr euch erst ein bisschen wehrt und böse Sachen gehört habt. Macht euch einen Cider dazu auf, dann wird die Folge direkt doppelt so gut.
Also ich kann nur sagen, wenn ihr Davison mögt, ist das vielleicht nicht die beste Folge für euch. Wenn ihr Davison nicht, also Davison, den fünften Doktor nicht mögt, dann riskiert einen Blick, weil dann macht sie Spaß, die Folge.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal an dich und auch an euch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Tschüss.
Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@whocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko-fi.com/whocast. Und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.